Deutschlandfunk. Hintergrund.
Afghanistan. Wie die Taliban das Land verändern. Eine Sendung von Peter Hornung.
Mut ist in diesen Tagen weiblich in Afghanistan. Die Burka ist nicht unser Hijab, skandiert eine Gruppe Frauen auf einer Straße im Zentrum Kabuls. Macht Afghaninnen nicht zu Geiseln, fordern sie. Jemand hat diese Szene gefilmt, damit sie über soziale Netzwerke verbreitet werden kann. Die Botschaft der Frauen: Wir tragen ein Kopftuch, aber wir verhüllen nicht unser Gesicht. Sie demonstrieren ganz absichtlich an diesem Ort, denn nebenan ist ein Ministerium, ein ganz besonderes. Es heißt Ministerium zur Verbreitung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters. Nach 1-2 Minuten tauchen mehrere Taliban auf. Sie stoppen die Frauen, fangen an zu diskutieren. Am Ende landen sie für einige Stunden auf einer Polizeiwache, meldet ein örtlicher Sender. Ein glimpflicher Ausgang eines mutigen Protests. Anfang Mai 2022, wenige Tage vor dieser Demo. Vielleicht 100 Männer in einer Versammlungshalle. Sie waren zusammengekommen, um zu hören, wie Frauen sich künftig zu kleiden haben. Der Beamte Shir Mohammad erklärte die neuen Vorschriften. Er ist vom Tugendministerium.
Für alle ehrenvollen afghanischen Frauen ist das Tragen des Hijab notwendig. Zur Erläuterung des Hijabs. Jede Kleidung, die den Körper bedeckt, ist ein Hijab, aber die Kleidung sollte nicht so dünn sein, dass sie den Körper entblößen kann oder so eng, dass Körperteile zu sehen sind.
Hibatullah Akhundzada, der oberste Führer der Taliban, wünsche, dass Afghaninnen idealerweise eine Burka tragen sollen, als spezielle Form des Hijab. Eine oft blaue Ganzkörperbedeckung, über dem Gesicht ein Gitter aus Stoff. Auf diese Weise sollten Provokationen bei der Begegnung mit Männern vermieden werden, die keine eng Verwandten sind. Ohnehin sollen Frauen besser zu Hause bleiben, sofern sie nichts Wichtiges außer Haus zu erledigen hätten. Will man wissen, wie die Taliban wirklich denken, dann sollte man hineingehen in das Tugendministerium. Das Tugendministerium ist unter den Taliban dafür zuständig, die Vorstellung der religiösen und politischen Führung durchzusetzen. So eine Behörde gab es schon im ersten Taliban-Regime von 1996 bis 2001. Sie hatte eine eigene Religionspolizei und war für ihre drakonischen Strafen gefürchtet. Man sei nicht so radikal wie damals, meint Ministeriumssprecher Mohammed Sadek Akif. Aber es gehe darum, Frauen und Männer zu trennen.
Afghanistan ist ein muslimisches Land und außerdem hat unser Prophet gesagt, dass Frauen und Männer nicht zusammen sein sollten, wenn sie nicht zu einer Familie gehören. Stellen Sie sich mal vor, hier in meinem Büro würde eine Frau arbeiten. Ich bin der Sprecher des Tugendministeriums und ich gebe Menschen Ratschläge, wie sie den richtigen Weg einschlagen. Aber wenn hier eine Frau arbeiten würde, was wäre denn, wenn ich etwas für sie empfinden würde? Das würde für sie große Probleme schaffen und für mich auch.
Es ist ein Land, in dem die Frauenrechte mit atemberaubender Geschwindigkeit beschnitten werden. Der Burka-Erlass war nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Ausgrenzung von Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben des Landes. Zwar dürfen Studentinnen inzwischen wieder zur Uni, natürlich getrennt von männlichen Studenten, doch Schülerinnen höherer Klassen sind noch immer vom Unterricht ausgeschlossen. Frauen dürfen noch nicht zu ihren Arbeitsplätzen in Behörden und Ministerien zurück und alleinreisende Frauen werden zuweilen gestoppt und nach Hause geschickt, wie vor einigen Wochen am internationalen Flughafen von Kabul. Es herrscht Angst. Keiner will mit seinem wirklichen Namen im Radio zu hören sein. Deshalb nennen wir diese beiden jungen Frauen Samira und Ayla. Sie kommen aus Herat im Westen Afghanistans. Seit dem vergangenen Herbst jedoch sind sie in Kabul, sagt Ayla.
Wir fühlen uns nicht mehr sicher. Wir haben Angst. Die Taliban haben uns längst unsere Freiheit genommen. Das ist sehr bitter für uns. Und deshalb müssen wir gehen.
Die Schwester der beiden lebt schon lange in Hamburg. Auch deshalb wollen Samira und Ayla weg. Doch seit Monaten verstecken sie sich in einer Wohnung unweit des Zentrums von Kabul. Zwei Zimmer haben sie da. Samira ist Anwältin, Ayla Journalistin. Als Frauen aber, sagt Samira, hätten sie keine Chance mehr in Afghanistan.
Bisher hatten wir Jobs, haben gearbeitet. Aber jetzt lassen sie uns nicht mehr. Wenn sie uns finden, dann werden sie auch uns einsperren. All das bringt uns dazu, das Land zu verlassen.
Eigentlich waren sie nach Kabul gekommen mit der Hoffnung, zunächst nach Italien ausgeflogen zu werden. Ayla hatte früher für das italienische Militär gearbeitet, das im Rahmen der Afghanistan-Mission in Herat einen Stützpunkt hatte. Doch nicht lange nach dem Gespräch schrieb ihn ihr Unterstützer aus Italien, er könne nichts mehr für sie tun. Er engagiere sich nun für die Ukraine. Es herrscht eine aggressive Stimmung hier vor dem Passamt von Kabul. Afghanistan ist dieser Tage voll von Menschen, die wie Ayla und Samira weg wollen. Und die dafür das Dokument benötigen, das hier ausgestellt wird. Einen afghanischen Reisepass. Tausende warten hier jeden Tag. Es gibt Absperrungen. Überall stehen Taliban mit Kalaschnikows. Manche Antragsteller lassen sie durch, viele nicht. Ein System ist nicht erkennbar. So ein Reisepass ist ein begehrtes Dokument. Schon deshalb, weil die Passbehörde lange Zeit kaum mehr welche ausgestellt hatte. Ohne Pass allerdings kommt man nirgends hin. Bekommt kein Visum für eines der Nachbarländer Afghanistans und schon gar nicht für den Schengen-Raum oder die Vereinigten Staaten. Schon deshalb ist Alam Gul Haqqani ein mächtiger Mann. Er ist Leiter der Passbehörde im Range eines Ministers. Regelmäßig tritt er vor das Gebäude und hält Hof, umringt von Bewaffneten und bedrängt von Antragstellern. Manche Anträge unterschreibt er, manche weist er zurück. Alles sei ganz streng geregelt, sagt Haqqani. Wenn er hier vor dem Gebäude Passanträge abzeichnet, dann seien das Notfälle. Ansonsten gäbe es ein klares Verfahren, online. Aber ja, es gäbe auch dubiose Agenten, die für die Vermittlung von Pässen hunderte Dollar verlangten.
Wir lassen nicht zu, dass irgendwelche Vermittler Geld kassieren. Wir haben schon 300 von ihnen aus dem Verkehr gezogen und den Sicherheitsbehörden übergeben. Deshalb bitten wir alle, sich auf dem regulären Weg zu bewerben. Wenn man den Antrag so eingereicht hat, dann ist das Verfahren ganz sauber.
Nach Deutschland will auch Ahmad. Auch er heißt eigentlich anders. Er will sich nur an einem sicheren Ort treffen, in einem Haus, in das man nur durch 4 schwere Stahltüren kommt. Ahmad ist einer von vielen Tausend, die für die Deutschen gearbeitet haben, eine ehemalige Ortskraft. Er war nur einige Wochen lang Übersetzer für die Bundeswehr im nordafghanischen Kundus. 2010 war das. Er zeigt Dokumente von damals. Aber das, sagt er, habe schon gereicht, um ins Visier der Taliban zu geraten.
Die Taliban haben 2 Drohbriefe geschickt, in denen gefragt wurde, wo ich denn sei. Sie wollten mich sprechen, hieß es. Sie wollten mich verhaften, glaube ich. Jetzt suchen sie mich.
So they want to arrest me. So they are right now searching me.
Mit seiner Familie hat er Unterschlupf in Kabul gefunden, hat Helfer in Deutschland, die ihm aus dem Land helfen wollen. Doch Kabul wurde nicht zu einer Zwischenstation von einigen Tagen oder vielleicht Wochen. Es wurde zur Endstation für Ahmad.
I sent many E-Mails to Bundeswehr.
Ich habe viele E-Mails an die Bundeswehr geschickt. Helft uns, wir sind in Gefahr, wir haben Familie hier. Was können wir hier tun? Wir haben Angst vor den Taliban. Wenn sie uns finden, bringen sie uns um.
Natürlich gäbe es Korruption bei der Ausstellung der Pässe. Er selber sei schon 600 Euro losgeworden, die ihm seine Unterstützer aus Deutschland geschickt hätten.
I have online requested for the passports.
Ich habe online Pässe beantragt. 5 oder 6 Monate ist das her. Ich habe einem Agenten Geld gegeben. Bis jetzt habe ich nichts gehört. Ich warte und warte und warte, um endlich Pässe zu kriegen.
Er will weg, hofft, dass ihn Deutschland doch noch aufnimmt. Einige Zeit später bekommt er zwar die Pässe für sich und seine Familie, doch wie er nach Deutschland kommen soll, weiß er bis heute nicht. Die deutsche Botschaft in Kabul ist immer noch geschlossen. Dass es in Afghanistan viele Menschen wie Ahmad gibt, das wissen die Taliban natürlich. Immer wieder betonen sie, dass den ehemaligen Ortskräften nichts geschehe. Die meisten von ihnen seien gar nicht bedroht, sagte ein hoher Taliban-Vertreter in einem Gespräch, das nicht aufgenommen werden durfte. Diese Drohbriefe, die seien zumeist gefälscht. Die Leute wollten doch nur weg, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht ginge. Man solle sie eher mal fragen, so der Talib, wer weggehen würde, wäre die wirtschaftliche Situation eine bessere. Eine Einkaufsstraße im Viertel Darul Aman im Süden Kabuls. Hier kann man sehen, dass es den Menschen nicht nur ums Geld geht. Jeder der Händler hat eine Geschichte zu erzählen, wie die Taliban das Land verändert haben. Der Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts, der keine engen Damenjeans mehr verkauft. Der Kaffeebesitzer, der Pärchen auffordern muss zu gehen, weil ihm die Taliban sonst den Laden schließen. Oder der Blumenhändler, den sie heute gerade mal in Ruhe lassen. Auch in Mohammeds Laden waren sie schon. Er ist eigentlich Journalist, inzwischen aber verkauft er unweit des Blumenladens Kunsthandwerk. Wenn eine Gesellschaft keine Hoffnung für die Zukunft mehr hat, dann sind die Menschen nur noch wie Hüllen, die irgendwie leben, ohne Leidenschaft. Wir haben uns sehr ins Zeug gelegt, wir haben studiert, uns angestrengt, um eine gute Zukunft zu haben, haben das mit Leidenschaft getan. Aber jetzt ist das alles weg und jeder versucht nur, das Land zu verlassen. Es geht wirklich nicht nur ums Geld. Kunst und Hoffnung gehören zusammen. Wenn die Menschen keine Hoffnung mehr haben, kaufen sie keine Kunst mehr. Mohammed zeigt eine kleine Metallfigur, zusammengeschweißt aus Schrauben und Muttern. Eine Frau, die eine Geige hält. Die Taliban seien gekommen und hätten gesagt, dass so eine Frau aus Metall nicht in der Auslage stehen dürfe. Jetzt habe er sie eben weiter hinten versteckt. Musik hört man nur selten im Kabul dieser Tage. Und ein Straßenmusiker wie hier ist eine Rarität. Er sei 60, sagt er, und er mache das schon ziemlich lange. Unter der alten Regierung war ich glücklich. Die Leute haben mich unterstützt, wenn ich hier gespielt habe. Sie haben mir Geld gegeben. Jetzt können die Menschen nicht mehr viel geben. Und dann haben die Taliban vor ein paar Tagen eine meiner besten Flöten zerbrochen. Ein paar von denen sind in Ordnung. Die nehmen dann sogar auf, wenn ich spiele. Aber dann gibt es die Extremisten und die machen mir Ärger. Sie greifen ein in alle Lebensbereiche, die neuen Herren im Land. Und sie nehmen den Menschen die letzten Freuden. Ob das tatsächlich die Politik der Taliban sei, einem Flötenspieler auf der Straße sein Instrument zu zerbrechen? Nein, das sei es keinesfalls, sagt Mohammed Sadegh Akif, Sprecher des Tugendministeriums.
Der Auftrag unseres Ministeriums ist es nur, Ratschläge zu geben. Wir bestrafen sie nicht, wir zerbrechen nicht ihre Instrumente. Nur wenn die Musik zu laut ist und die Leute in der Gegend stört, dann gehen wir hin und beenden das. Aber nochmal, keine Bestrafung, kein Zerstören der Instrumente.
Wie aber gehen die Taliban dann mit Musik um? Ist sie vollkommen verboten?
Wenn Sie in der Stadt waren, dann haben Sie ja vielleicht festgestellt, dass die Leute Musik spielen in ihren Autos, von CDs oder USB-Sticks. Es gibt Veranstaltungen, Hochzeiten, wo jemand Musik macht. Da gehen wir nicht hin, halten die Leute davon ab oder machen Instrumente oder Player kaputt. Aber wir geben da schon Ratschläge, das tun wir. Früher wurde in der Öffentlichkeit Musik gespielt, aber nun mit dem Regimewechsel haben sich auch die Menschen geändert. Akademische Konferenzen zum Beispiel beginnen mit der Lesung aus dem Koran. Aber es ist keineswegs so, dass Musik komplett verboten wäre in Afghanistan.
Tatsächlich ist Musik noch im Autoradio zu hören, aber nur religiöse. Und wenn dieser Talib sagt, sein Ministerium gebe nur Empfehlungen, wenn es unislamisches Verhalten feststelle, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Ja, räumt er auf Nachfrage ein. Eine Empfehlung sei nur der erste Schritt.
Es gibt praktisch 4 Stufen, wie wir Menschen dazu bringen, zu gehorchen. Das erste Mal geben wir ihnen einen Ratschlag. Beim zweiten Mal wiederholen wir diesen Ratschlag. Beim dritten Mal verwarnen wir. Beim vierten Mal schicken wir dem Betroffenen eine schriftliche Anordnung. Darin steht, wir haben es dir jetzt schon 3-mal gesagt, das ist eine Sünde, das ist schlecht. Und das muss dir jetzt bewusst sein. Wenn das nicht fruchtet, halten wir den Betroffenen 48 Stunden fest, stellen alle Papiere zusammen und übergeben ihn dem Gericht. Unser Ministerium setzt keine Strafen fest, das ist Aufgabe des Gerichts.
Und dieses Gericht funktioniert im Islamischen Emirat auf Basis der Scharia. Mit allen Strafen, die darin vorgesehen sind, von Auspeitschen über die Amputation einer Hand bis hin zum Tod am Galgen. Doch es ist nicht nur die schwindende Freiheit, die die Menschen aus dem Land treibt, oder die Angst vor drakonischen Strafen. Es ist auch die pure Not, der Hunger, wie hier in der Großstadt Herat an der Grenze zum Iran. Leila steht hier vom Flüchtlingsamt, wie zig andere auch. Sie hoffen, dass sie Lebensmittel bekommen für sich und ihre Kinder.
Meine Familie hat nichts mehr zu essen. Wir leben eigentlich in einem Bezirk weit weg von hier. Von dort sind wir Richtung Iran geflohen. Dort aber haben sie uns verhaftet und nun sind wir zurück in Afghanistan. Deshalb sind wir jetzt hier, weil wir vom Amt Hilfe wollen. Alles würde uns helfen.
Im Nachbarland Iran habe man sie auch nicht haben wollen. Sie seien schlecht behandelt worden, sagt sie. Tatsächlich gibt es immer wieder Berichte von Folter und Morden iranischer Sicherheitskräfte an afghanischen Flüchtlingen. Überprüfen lässt sich das nicht, aber viele erzählen davon. Was passiert, wenn Menschen ihre Kinder nicht mehr ernähren können, sieht man auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses von Herat. Es ist voll, viele Kleinkinder, teilweise Säuglinge.
Alles zwischen 2 und 59 Monaten.
Die Ärztin Solveig Köbe arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Diese Hilfsorganisation betreibt dieses Krankenhaus in Herat.
Wir haben 2 Räume Intensivstation mit jeweils 5 Betten. Häufig tatsächlich auch eher 12 oder 15 Patienten, die hier behandelt werden. Hier.
Mütter sitzen am Bett ihrer Kinder, streicheln deren Stirn. Hier sind die, denen es besonders schlecht geht. Aber es sind eben auch die, die noch hierher gebracht werden konnten.
Ein einjähriger Patient, der gestern gekommen ist, gestern bewusstlos gebracht wurde, kommt von weiter weg aus dem Nachbardistrikt. Und wir haben heute tatsächlich schon angefangen, ihn wieder zu ernähren über eine Magensonde. Und man sieht eben, dass er heute schon tatsächlich seine Lebensgeister wiedergefunden hat.
24 Millionen Menschen in Afghanistan brauchen dringend humanitäre Hilfe, heißt es in einer jüngst veröffentlichten US-Studie. 5 Millionen mehr als vergangenes Jahr. Viele von ihnen hungern. Es leiden die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Draußen vor dem Krankenhaus warten die Väter. Es darf immer nur einer mit rein und das ist meist die Mutter. Dieser Mann hier kommt aus der Provinz Bagdis. Er wartet auf seine 3-jährige Tochter.
Wir haben nicht genug, um unsere Kinder zu ernähren, weil es in unserer Provinz einfach nichts gibt. Wir haben auch keine guten Ärzte dort. Wir wussten gar nicht, was wir tun sollen, mit unserer Tochter in eine andere Provinz zu gehen oder vielleicht sogar ins Ausland.
Etwa 70% der Haushalte seien nicht in der Lage, den Grundbedarf an Nahrungsmitteln und anderen Gütern zu decken. Die Gründe: Das Haushaltseinkommen ist massiv gesunken und die Versorgungslage prekär. Internationale Lebensmittelhilfe erreicht die Menschen nicht überall gleich. Eine Dürre, wie es sie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr gab, macht alles noch viel schlimmer. Und die Auswirkungen, die sieht man dann eben hier im Kinderkrankenhaus von Herat.
Der Eindruck ist, dass das meiste, was wir hier sehen, eine chronische Unterernährung ist, die jetzt durch einen akuten Ernährungsmangel verschlimmert wird.
15 von 100 Kindern überlebten es nicht, schätzt Solveig Köbe, selbst wenn ihnen hier professionell geholfen wird. Hoffnung, so die deutsche Ärztin, geben jedoch die vielen anderen, bei denen sie sieht, dass es aufwärts geht. Am Anfang gehe man ganz langsam vor.
Dann kommt der schöne Teil, wenn wir tatsächlich anfangen können, auch wieder feste Nahrung einzuführen und wenn man dann auch sieht, dass es den Kindern besser geht. Ja? In der Regel ist es so immer, wenn man sieht, dass die Kinder wieder sitzen und lächeln, dann weiß man, dass es auch gut wird.
Das war der Hintergrund. Afghanistan, wie die Taliban das Land verändern. Eine Sendung von Peter Hornung. Redaktion Susanne L. Kafif.